Es ist wieder so viel passiert seit unserer letzten Aufnahme. Ganze Medienbranche ist in Aufruhr. Bertelsmann ist ein Riesenthema. Und natürlich auch die tagesaktuellen Geschehnisse in der Ukraine und in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter geht es immer so hoch her wie nie, wenn man nicht gerade das Sendelimit der Tweets erreicht hat, was mir neulich passiert ist. Also wir sind mittendrin wieder im Gewühle der Gefühle und reden heute aber über ein Thema, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und was berührt die Frage, wie kann man eigentlich Qualität im Journalismus sichern und vor allem, wie schafft man es, Misstrauen zu bekämpfen, der dadurch entsteht, dass die Propaganda in den Journalismus reinsickert. Das ist ja immer das zentrale Stichwort, wenn einem eine Nachricht nicht passt. Das ist Propaganda, aber manchmal ist es eben wirklich Propaganda und wir merken es gar nicht. Und dieses Spiegelkabinett im Journalismus, in der Wissenschaft, in den sozialen Medien, das ist heute unser Thema.
Und weil Propaganda-Akteure ja sehr oft die Themen Migration und Einwanderung benutzen, ist es einfach ein besonderes Thema, gerade auch für uns in Quoted, der Medienpodcast. Wir möchten also heute uns genau damit beschäftigen, was ist Propaganda eigentlich genau, wie wirkt Propaganda und vor allem, wie reagieren Medien auf Propaganda? Das werden wir heute besprechen in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin,
und Nils Minkmar, Journalist.
Es ist immer mein erster Verdacht, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin und irgendeine Newsgeschichte rauskommt, ist das jetzt Propaganda und welche Seite funkt hier mich gerade an? Manchmal ist es auch ganz schwer, sich zurechtzufinden und das konkret zu identifizieren. Das braucht viel Zeit, zum Beispiel bei der sehr komplizierten Geschichte, die jetzt der berühmte Investigativjournalist Seymour Hersh aufgedeckt hat auf seinem eigenen Substack-Medienkonto. Er behauptet dann nämlich und belegt auch, entwickelt das in einer Story, dass die USA die Nord Stream Pipelines gesprengt haben und hatte einige Hinweise und Indizien, und die einzige Quelle, die er nennt, ist aber anonym. Es ist jemand, dem er vertraut, aber wir selber können das nicht unabhängig nachprüfen. Er hat in der Vergangenheit sehr viel aufgedeckt, manchmal lag er auch daneben. Das ist unheimlich schwer. Wir wissen es einfach noch nicht, ob das Propaganda ist oder Journalismus.
Da schnappe ich mir direkt mal ein Wort raus. Meintest du Hinweise oder auch Indizien? Propaganda zeichnet sich ja unter anderem auch dadurch aus, dass durchaus wahre Sachverhalte vermischt werden mit eigenen Interessen, mit Des- oder mit Missinformationen. Und das eben mit dem Ziel, eigene Interessen zu verfolgen und gewisse öffentliche Diskurse im eigenen Interesse zu steuern. Ich habe nochmal geschaut, was Propaganda eigentlich von der Wortwurzel her bedeutet. Kommt vom Lateinischen propagare, weiter ausbreiten, verbreiten. Und der Duden schreibt: systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Also hier geht's um Überzeugung, es geht um so eine Art Missionieren. Es hat sehr oft auch so quasi religiöse Züge. Und interessant ist, dass Propaganda ja wirklich überall ist. Also man sagt ja ganz oft, oh ja, Propaganda, das wird direkt mit eher totalitären Staaten in Verbindung gebracht. Aber nein, Propaganda ist Alltag auch in liberalen Staaten. Man kann es sich so vorstellen wie so eine Form von Kommunikation, eine gezielte und auch sehr planvolle Form von Kommunikation mit dem Ziel, eine verdeckte Einflussnahme zu machen. Und wichtig ist dabei immer dieser Störfaktor. Also es ist eine Form von Störkommunikation für eine Sorte von Kaperung des öffentlichen Diskurses. Und das kann man ja auch wirklich ganz konkret an Beispielen in den Medien betrachten. Es passiert auch in deutschen Medien durchaus, dass über Propaganda nicht nur berichtet wird, sondern auch propagandistische Inhalte sozusagen über die Medien mit weiterlaufen.
Ja, in unserem heutigen Verständnis, nur um das noch anzufügen, ist Propaganda eher was Schlechtes. Es ist eher Desinformation. Aber früher, dieses Wort war früher für Reklame oder Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Das war ganz neutral. Aber wie du ja schon gesagt hast, Nadja, durch die totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts wird es eben gesehen als Ja, also sozusagen der publizistische Arm von totalitären Bewegungen.
Ganz genau. Ich würde auch immer empfehlen, noch mal so ein bisschen in die Literatur zu schauen. Vor über 60 Jahren, da gab es den Soziologen, Historiker und Technologiekritiker Jacques Ellul. Der hat eine wunderbare Studie zu dem Thema geschrieben, nennt sich Propaganda, wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird. Und da untersucht er wirklich, wie die öffentliche Meinung durch Propaganda aktiv attackiert und unterminiert wird. Und damit haben wir letzten Endes ja auch ein Demokratieproblem, ne? Also wenn wir nicht mehr sozusagen mit validierten Informationen arbeiten können, wenn jemand versucht, unser gemeinsames Verständnis und unsere gemeinsame Verständnisleistung und Koordinierungsleistung zu torpedieren, dann hat das große Auswirkungen darauf, wie wir uns als Gesamtgesellschaft verstehen, auf welche Werte wir uns einigen und letzten Endes auch, ob unsere Demokratie überhaupt funktionieren kann.
Ja, ist eine große Verunsicherung. Wir sehen das ja auch auf den Umfragen, dass das Vertrauen abnimmt in Medien, auch in Institutionen, weil man denkt, ist das vielleicht Propaganda, ist das keine? Also keiner, es wird viel drüber geredet und keiner weiß so ganz genau, was es ist oder wo, wie man sie erkennt oder gar bekämpft.
Propagandastrategien zielen auf die Schwachstellen einer Gesellschaft ab, ne? Also man muss einfach nur ein bisschen schauen, was in den jeweiligen Gesellschaften sozusagen an Sollbruchstellen vorhanden ist und sich dann überlegen, wie man da reingrätschen kann. Ich habe mir nochmal diese Leipziger Autoritarismusstudie aus dem letzten Jahr vorgenommen und die zeigt beispielsweise, wie weit rechtsradikale und auch demokratiefeindliche Einstellungen in Deutschland verbreitet sind. 26,8%, also jeder Vierte, stimmt ganz oder teilweise dieser Aussage zu. Mhm. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Mhm. Und da gab es sehr viele verschiedene Punkte, die auch erhoben wurden. Beispielsweise ungefähr jeder Fünfte denkt, der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten. Also das wäre so eine klassische Sollbruchstelle für Propaganda. Denn zu Propaganda gehört nicht nur die Partei, die propagandistisch unterwegs ist, also die Propaganda produziert, sondern auch die rezipierende Seite. Das trifft also immer sozusagen auf ein Feld oder das trifft letzten Endes auf so eine Art Humus, wo diese Saat entsprechend drin aufgehen kann.
Ja, gerade in komplizierten Zeiten bietet manches Angebot der Propaganda natürlich simple Erklärungen und bedient sich schon existierender Vorurteile, aber macht daraus was ganz, ganz Neues. Und das Schwierige ist sozusagen auch den Geist wieder in die Flasche zu bekommen. Wie kriegt man Propaganda wieder aus einer Gesellschaft oder wieder aus den Medien? Weil wir wissen ja, wenn sich Medien einmal an irgendwas gewöhnt haben, das Publikum sich an irgendeine Denkweise gewöhnt hat, dann ist es wahnsinnig schwer, das wieder zu konterkarieren.
Wir schauen uns das Thema Propaganda ja heute maßgeblich unter der Medienbrille an, Medien in der Vielfaltsgesellschaft, und möchten dazu jetzt unseren Gast begrüßen. Es ist Virand Bingül, er ist Journalist und Kommunikationsexperte, war Unternehmenssprecher des WDR, ist jetzt einer der Berater des ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke für die PR-Agentur Fischer-Appelt. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Bingül, was war für Sie der, gab so einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich ein Buch machen über Propaganda? Ich meine, das trifft ja genau den richtigen Moment, aber was war für Sie so der Moment, wo Sie für sich entschieden haben, jetzt muss ich mich da mal der Sache in Buchform widmen?
Ja, es passt in die Zeit, aber als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war es nicht so präsent, ist schon etwas her, das war 2020 und da war ich noch für die ARD tätig und habe mich genau mit den Fragen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, auch befasst, weil natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Gegenstand von Angriffen geworden ist, Gegenstand einer öffentlichen Diskussion geworden ist oder dazu gemacht worden ist. Und eigentlich habe ich am Anfang nur gelesen in meiner Freizeit. Aber irgendwann habe ich ein Muster immer mehr erkannt in dem, was ich da konsumiert habe und analysiert habe. Und als ich das Gefühl hatte, oh Mann, die ich jetzt Propagandaparteien nennen würde, da gibt's, das ist nicht nur ein Strickmuster, das ist wie ein Masterplan dahinter. Die machen alle dasselbe in einer sehr ähnlichen Abfolge. Und das kann man auch deutlich unterscheiden von diesem sehr allgemeinen Propagandabegriff, den Sie eben schon gesprochen haben, dass man das so schnell labelt. Und wir sehen das bei Trump in den USA, bei Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei, die AfD hat diese Züge und, so können wir rumgehen. Und das, was oft populistisch genannt wird, ist in meinen Augen propagandistisch. Und das war der Moment, dieser Aha-Moment, nachdem sie gefragt haben, oh, das ist für mich als jemand, der an dieser Schnittstelle von Medien, als früher Journalist und seit einer Weile Kommunikationsprofi, eine Erkenntnis geboren hat, wie groß das eigentlich ist, was da passiert, wie systematisch das ist und dass wir über eine düstere, perverse, menschenverachtende Form von strategischer Kommunikation sprechen müssen, die einem großen Konzept folgt, das über Jahre angelegt ist und über Jahre funktioniert. Und wenn man sich dann noch umguckt und sieht, wer genau damit an die Macht gekommen ist, wie das die liberalen Demokratien ins Wanken gebracht hat, worüber wir seit Jahren sprechen, da hatte ich den Impuls, das will ich nochmal genau aufschreiben, ich will tiefer da einsteigen und so kam es zu dem Buch.
Noch zum Verständnis, also damit ist jetzt nicht gemeint, sozusagen, dass die Kritik, die auch heftige Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon Propaganda wäre, ne? Sondern so die Affäre Schlesinger, die Gebührendebatten, Fragen, muss immer so viel Volksmusik sein. Also alles das, was wir so im normalen Diskurs haben, wo es ja den öffentlich-rechtlichen manchmal sehr, wo man den sehr nahe tritt und so, das ist, hat mit dem, was Sie jetzt meinen, eigentlich nichts zu tun. Verstehe ich Sie da richtig?
Nein, weder an der Stelle noch an anderer Stelle würde ich Kritik diffamieren wollen, die es aus guten oder nicht so guten Gründen geben kann. Aber das ist Kritik und es ist der Job von Journalistinnen und Journalisten unter anderem, dies zu tun. Nee, ich meine was anderes, absolut.
Mhm. Da frage ich direkt mal nach. Ihr Buch heißt ja Alles Propaganda. Und Sie beschreiben da ein ganz klares Muster, eine manipulative Kommunikationsstrategie, die wird ja vor allen Dingen von reaktionären politischen Akteurinnen und Akteuren genutzt. Wie sieht diese Strategie aus, ganz konkret?
Es beginnt eigentlich schon mit der politischen Idee, die so eine Partei hat oder sich irgendwann gibt. Diese politische Idee sagt, ich reihe mich nicht im politischen System ein. Ich bin nicht sozialdemokratisch oder die Linke wurde ja irgendwann gegründet und es war ganz klar, das ist eine bestimmte Interessengruppe, die wird dort vertreten und so ist eigentlich das klassische Parteiensystem aufgestellt. Eine Propagandapartei sagt sich von Anfang an, ich will außerhalb dieses Systems stehen, darüber oder daneben. Und von dort aus sagt sie, dieses klassische System, das ist verrottet, das ist schlecht und es ist schlecht für das Land. Übrigens nutzen das nicht nur Reaktionäre, sondern durchaus auch linke Parteien, auch in Europa. Und wenn ich diese Idee habe und ich habe mich gegen dieses Establishment sozusagen in meinem Kern positioniert und gesagt, für mich ist das der Hebel, ab da zieht sich dann durch, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise spreche. Sehr, sehr persönlich bin, angreifend, verletzend und mich eben nicht an eine Kommunikationsnorm halte, die eine gewisse Sachlichkeit hat. Ich nutze Verschwörungsbehauptungen und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise und das erklärt vielleicht auch, warum wir so viele davon haben. Und natürlich ist schon über Verschwörungsbehauptungen gesprochen worden, auch Bücher drüber geschrieben worden. Ich fand es nur erschreckend letztlich zu sehen, wie das alles ineinander greift, in dem Moment, wo ich Verschwörungsbehauptungen nämlich zu Deutungsrahmen mache. Das heißt, ich sage über einen sehr langen Zeitraum als Propagandapartei in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, es soll eine Umvolkung stattfinden. Die deutsche Bevölkerung soll ersetzt werden durch Muslime. Und das befördern die da oben. Und wir sind dagegen. Ich mache jetzt also diesen großen Rahmen auf, da kann man alles Mögliche, was so alltäglich passiert, drunter fassen.
Das ist die Theorie vom Grand Remplacement, ne? Die aus von dem französischen Autor Renaud Camus.
Genau, der hat das Anfang der 2000er Jahre, hat er ein Buch dazu geschrieben. Und das ist einer der großen Frames auch in Deutschland, Deutungsrahmen, wo man jetzt sagen kann, wenn Frau Merkel Flüchtlinge ins Land lässt und sagt, das passiert aus humanitären Gründen, dann ist aber die Deutung vorbereitet, es passiert nicht aus humanitären Gründen. Und man muss gar nicht mehr so viel sagen, weil man 24/7 auf Social Media und in seiner Kommunikation die ganze Zeit gesagt hat, ihr wisst, es gibt diesen ganz geheimen, fiesen Plan, den wir aufgedeckt haben, warum auch immer es den geben sollte. Und deswegen werden sie reingelassen. Es ist noch ein Mosaiksteinchen. Wir haben das Spiel mit Lüge und Wahrheit, was jetzt daran andockt, weil die Verschwörungsbehauptung ist ja eigentlich ein großes Lügenkonstrukt, in das diese alltäglichen Nachrichten, wenn man so möchte, eingeordnet werden und damit einen bestimmten Spin und Dreh bekommen, der möglichst verstärkt werden soll. So, und jetzt kommt Lüge und Wahrheit dazu. Da waren Sie eben auch schon einmal an dem Punkt. Das ist ja bei Trump ganz extrem gewesen mit den Lügen und es geht ja eigentlich auch so weiter und vermutlich wird er im Präsidentschaftsrennen eine Rolle spielen. Und da sind ja zehntausende Lügen in seiner Amtszeit gezählt worden. Mhm. Aber was dann noch passiert ist, dass sie halt zwischendurch auch genau die Wahrheit sagen und dass sie auf Lügen auch irgendwie Wirklichkeit aufbauen. Wir haben Social Media, habe ich eben schon angesprochen, als ein wichtiger Kanal, wo massenpsychologische Ansteckung passiert. Und so könnte ich jetzt immer weitergehen, aber so. Und wenn Sie das vor sich sehen, dann sagt man, das muss nicht immer funktionieren, weil das sehr komplex ist und natürlich Gegenwind haben kann. Die können sich intern streiten, wie es ja auch in verschiedenen Parteien dieser Art passiert ist. Die können abgewählt werden und. Aber wir schauen uns um und sehen, dass doch der politische Erfolg in den letzten 6, 7, 8 Jahren solcher Parteien doch sehr erheblich ist und in Regierungsverantwortung geführt hat und natürlich in der radikalsten Ausprägung einer totalitären Propagandapartei in Russland bei Putin und dem Putinismus zu sehen ist.
Ja. Ich fasse mal zusammen, dass hier wahnsinnig viele verschiedene Aspekte zusammenkommen, die alle als kleine Mosaiksteine fungieren. Das heißt, wir haben es mit verschiedenen rhetorischen Kniffen und Methodiken zu tun, die von Propagandisten und Propagandistinnen genutzt werden. Und es geht immer eigentlich im Großen um Erzählmuster, um Narrative. Es geht um das Andocken an Unsicherheiten, die bestehen. Und es geht letzten Endes darum, Deutungsdominanz, eine Beherrschung des Diskurses in bestimmten emotional aufgeladenen Bereichen vorzunehmen. Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema Medien, unser Hauptthema bei Quoted, denn wir fragen uns, inwieweit diese Propagandamittel über die verschiedensten Kanäle in Medien letzten Endes stattfinden, inwieweit sich Medien auch mit instrumentalisieren lassen. Denn wir haben es ja hier mit einer asymmetrischen Kommunikation zu tun. Ne? Also Propagandisten haben keine Lust mehr, auf ein gemeinsames Ziel der demokratischen Verständigung hinzuarbeiten. Nein, sie möchten diskurszerstörend sein, sie möchten Deutungsdominanz entwickeln. Und deswegen möchte ich gerne die Frage an Sie richten, inwieweit Sie beobachten, dass Menschen innerhalb des Medienbetriebes eigentlich mit dieser großen Problematik umgehen, mit dieser asymmetrischen Anordnung.
Das ist so eine Zwickmühlentaktik der Propagandisten, die immer versuchen, Situationen zu konstruieren, wo es für sie eine Win-Win-Situation ist. Was meine ich damit? Wenn von einem Medium, sagen wir der ARD, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich werde in eine Talkshow eingeladen, dann werde ich als Propagandist hinterher sagen, ich bin total schlecht behandelt worden. Schaut doch mal, die sind doch alle ferngesteuert und die Fragen hat der Bundeskanzler aufgeschrieben und so weiter. Wenn ich nicht eingeladen werde, werde ich sagen, seht ihr, wir werden totgeschwiegen, Meinungsdiktatur und. Meinungsdiktatur übrigens auch wieder einer dieser Frames und großen Deutungsrahmen, die ich eben beschrieben habe. Und damit ist jedes Medium letztendlich erstmal in einer gewissen Zwickmühle. Trump hat diese Zwickmühle extrem über Twitter aufgebaut. Er hat seine ganze Kommunikation auf Twitter verlagert, inzwischen auf Truth Social, aber in seiner Amtszeit, hat keine Pressekonferenzen mehr abgegeben. Im Weißen Haus war nichts mehr los, was Medienarbeit angeht, zumindest keine öffentliche. Und das hat die Medien in die Situation gebracht, wenn er bestimmte Dinge formuliert hat auf Twitter in 140 Zeichen. Reden wir darüber oder berichten wir darüber nicht? Und in dem Moment, wo sie darüber nicht berichten, sind sie natürlich abgekoppelt von einer Debatte, die da losgetreten wurde, die in Social Media lief. Trump hatte da an die 90 Millionen Follower. Also das ist nicht aufhaltbar vom Diskurs her, wenn das erstmal so weit gediehen ist. Für einen Propagandisten wie Trump. Und umgekehrt, wenn man es macht, und so war es ja, wurde dann 8 Stunden lang in Live-Strecken, die wahrscheinlich viele Medienschaffende auch schon mal verfolgt haben, analysiert, was er denn nun mit diesen 140 Zeichen wollte, ob das sein Ernst ist und wie das eigentlich gehen könnte und. Damit macht er natürlich Spielfelder auf und alle reden darüber. Und die Medien kommen in die Situation, selbst wenn sie es kritisch analysieren und betrachten wollen, was ein Job von Journalismus ist, dass diese Ursprungsthese aber immer wiederholt werden muss. Und Wiederholung ist natürlich eine Verstärkung. Und die Diskussion in Qualitätsmedien insbesondere ist für jede Propagandaarbeit, wie ich sie eben beschrieben habe, natürlich eine Adelung, weil es Glaubwürdigkeit verleiht. Ja. Und das ist das Problem, was die Medien an der Stelle erstmal grundsätzlich mit der Zwickmühle der Propaganda haben.
Wir haben ja schon öfter über diese These, die Sie vorhin angesprochen haben, Le Grand Placement, geredet. Die Umvölkerung, die geistert immer so durch Medien und Artikel hindurch, weil, wie Sie auch sagen, man das gar nicht entfalten möchte in einem Artikel. Und das ist ein bisschen das strukturelle Problem, was ich sehe. Wie sollen Medien auf so etwas reagieren? Ja, man kann ja nicht sagen, was weiß ich, wir haben diese und jene Person aus einem Krisengebiet aufgenommen, sehr gut. Und dann, im Übrigen handelt es sich hier nicht um eine Umvolkung, die durch Soros und Bill Gates und so weiter uns befohlen wurde. Wäre ja absurd. Aber gerade dadurch, weil man so tut, als gäbe es diese Theorie nicht, weil sie einfach so verrückt ist, lässt man ihr Raum und wird sie immer stärker. Ich beobachte das seit vielen Jahren. Das ist im Grunde der erfolgreichste intellektuelle Export aus Frankreich seit Jahrzehnten. Ja, diese Theorie von diesem, das war ein ehemaliger Aktivist der Schwulenbewegung aus den 70er Jahren, der sich dann aufs Land zurückgezogen hat und festgestellt hat, hat da irgendwie Nachbarn eben vielleicht, die ihm arabisch vorkamen, und dann hatte er so eine Art Don Quixote-hafte, glaube ich, Paranoia, ist da umzingelt und alle sind ihm feindselig. Im Übrigen kann man verstehen, warum Nachbarn bei Herrn Camus feindselig werden. Er ist ein wirklich in die Wolle gefärbter Rassist. Und das hat sich so verbreitet, ja, obwohl es so offenkundiger Unsinn ist, dass ich wirklich ratlos bin, wie man dem entgegnet. Ich glaube, man muss da wirklich auf die 12 ist, immer wieder thematisieren und im Gegenteil aus diesem Keller herausholen.
Es gibt ja in der Medienwirkungsforschung und auch in vielen verschiedenen Diskussionen darüber, wie Medien auf Propaganda reagieren sollen, durchaus Lösungsansätze. Ich denke hier nur jetzt mal spontan an eins: George Lakoff, Neurowissenschaftler, der das Truth Sandwich, also das Wahrheitssandwich, als Strategie empfiehlt. Da geht es darum, dass man als erstes mit einem Statement, das evidenzbasiert und wahr ist, startet. Dann widmet man sich der Propaganda, der Desinformation, der Lüge. Und dann schließt man das Ganze unten nochmals ab mit der Wahrheit, ne? Damit ist es quasi nicht als erstes gesetzt, die Propaganda, indem man sie wiederholt und sie damit reproduziert und sich damit 1:1 instrumentalisieren lässt, sondern man packt es in 2 Schichten Wahrheit ein und hat dadurch tatsächlich ein Frame, ein Narrativ, ein Erzählrahmen gewählt, der das Publikum anders abholt, eben nicht direkt mit der Lüge konfrontiert. Und das ist zum Beispiel nur ein Instrument von vielen verschiedenen. Ein weiteres ist natürlich ein Live-Fact-Checking in Talkshows. Ich denke, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf das Thema Polit-Talks zu sprechen. Die finden ja auch im Buch statt. Einfach weil in Polit-Talks mit Menschen, die kein Verständigungsinteresse haben, kein Diskursinteresse, sondern ein Diskurszerschwörungsinteresse an den Tag legen, keine Diskussion zu machen ist. Das muss man einfach wissen. Wenn man diese Menschen entsprechend dann einlädt, was ich finde, man ruhig machen kann, dann müsste man aber mit einem Live-Fact-Checking arbeiten. Und ich frage mich, warum das eigentlich in deutschen Medien, gerade im Öffentlich-Rechtlichen mit dem Informations- und Bildungsauftrag, noch überhaupt nicht verhaftet. Dann fragen wir jetzt nochmal unseren Gast, haben Sie denn den Eindruck, dass sich deutsche Medien vor den Propagandakarren spannen lassen?
Es ist schon so, wie Herr Minkmar eben gesagt hat, berichten wir drüber oder berichten wir nicht drüber. Wenn wir nicht drüber berichten, bleibt da ein Blank. Und Umvolkung ist ja schon drüber berichtet worden. Was mir bis heute fehlt, und das ist sicherlich auch eine Schwäche von Talkshows, ist, dass wir verstehen, dass das ein Eisberg ist, der vor uns ist. Also wenn eine Propagandapartei diesen Masterplan anwendet, wie wir es in vielen Ländern sehen, inklusive Brasilien und Bolsonaro, dann sind wir oft sehr an der Oberfläche. Oder wir tauchen so 2 Meter mal unters Wasser und sehen, ah, da, ja, okay, das ist, da ist was. Also ja, das hat irgendwie diese Verschwörungsbehauptung, das hat irgendeine Rolle. Und ah, okay, es gibt so Wahrnehmungsverzerrungen des Menschen, so die Schwäche des Menschen, sein Menschsein wird ausgenutzt, weil er halt glaubt, dass große Dinge große Ursachen haben. Und das kann ich als Propagandist anspielen, ganz gezielt anspielen. Das ist das, was sie perfektioniert haben, Schwächen anzuspielen. Und genau das tun sie bei den Medien auch. Welche 2 Schwächen sehe ich da? Die eine habe ich eben genannt. Wir kommen nicht in die Muster rein, wir kommen nicht in das wirkliche Verstehen, wir tauchen nicht bis zum Ende des Eisbergs und sagen, das ist ein Eisberg und da vorne ist die Oberfläche, was du auf Social Media liest oder warum Frau Weidel für die AfD in irgendeiner Talkshow irgendetwas sagt oder nicht sagt oder was Herr Trump auf Truth Social verbreitet. Und die 2. Schwäche sind die Medienmechanismen. Alle kennen das Thema Nachrichtenwert. Negativität ist ein starker Nachrichtenwert, Prominenz des Absenders ist ein starker Nachrichtenwert, Sensationalismus ist ein starker Nachrichtenwert und so weiter. Und wenn wir diese Nachrichtenfaktoren uns angucken, dann stellen wir fest, dass die Propagandisten ganz genau wissen, dass sie diese Punkte anspielen müssen, weil sie die Medien triggern für Berichterstattung. Und ich erlebe insofern die Medien in Gänze, ist immer schwierig, so ganz zu verallgemeinern, aber so in Gänze ein Stück weit überfordert und genauso wie die Politik, genauso wie die Gesellschaft, alle sind irgendwie froh, wenn der Spuk vorbei ist. Alle sind froh, wenn Macron doch gewonnen hat in der Stichwahl. Alle sind froh, wenn die AfD bei einer ostdeutschen Landtagswahl nicht den Ministerpräsidenten stellt oder die stärkste Fraktion stellt und so weiter und so fort. Es gibt immer diesen Aufatmen-Moment, aber wir lernen zu wenig daraus und das Verständnis ist nicht tief genug.
So ganz pessimistisch würde ich es nicht sehen. Ich finde, es gibt durchaus Lerneffekte, gerade in der Berichterstattung auch über Donald Trump und über Ähnliche. Es ist natürlich zu langsam, aber es ist auch handwerklich wirklich schwierig, mit so völlig absurden und sehr pauschalen und auf nichts gestützten Dingen umzugehen.
Ja, die Emotionalisierung ist natürlich der Kern der Propaganda, weil es soll gar nicht mehr um Fakten gehen. Deswegen gibt es ja auch alternative Fakten, deswegen gibt es die Verschwörungsbehauptung und so weiter, bis den Leuten der Kopf schwirrt und sie eigentlich aus diesem Zustand erlöst werden möchten und deswegen sich in eine Welt des Fühlens und Glaubens bewegen. Und das ist natürlich das Spielfeld des Propagandisten schlechthin. Darauf sind sie spezialisiert und dort wollen sie die Gefolgschaft erzeugen und wollen ein richtiges Phantom, diese Führerkult, der da auch mit drin ist, ist ja immer sehr auf die Führungsperson zugeschnitten, bei allen Beispielen, die ich jetzt auch bis hierhin genannt habe. Und von dort aus geht es dann weiter. Und das ist das, wo man hin will. Und ich finde, dass der Journalismus immer wieder Punkte gemacht hat, aber in Summe eigentlich nicht genug, ratlos vor diesem Phänomen immer wieder steht und natürlich Fortschritte gemacht hat in diesen 5, 6, 7, 8 Jahren. Wie gehe ich damit um? Wie interviewe ich denn jemanden, wenn er da ist? Und so weiter und so fort. Aber so diesen Zusammenhang, so wie Sie es eben auch gesagt haben, Herr Minkmar, wir kommen von den Fakten, das war ja die Antwort, New York Times, Fact-Checking bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem erreicht man bestimmte Leute und eigentlich die, die man damit erreichen will, überhaupt nicht, weil die komplett woanders sind. Und solange die Medien das zu wenig und die Medienschaffenden das zu wenig in der Tiefe durchdringen, fehlt die richtige Diagnose und in meinen Augen dann eben auch das richtige Rezept. Und vielleicht können das auch Medien alleine gar nicht bewältigen und auch das wäre aber eine offene Diskussion wert.
Es ist wenig verwunderlich, dass Verschwörungserzählungen sich in Deutschland wirklich sehr stark auch um das Thema Zuwanderung drehen, weil da geht es ganz stark um Bedeutungsverlustangst und das ist ja auch wiederum dieses Thema des Grand Replacement etc., das damit hineinspielt, diese ganzen irren Narrative. Und aus meiner Sicht wäre es nochmal interessant, wenn wir gemeinsam da nochmal hinschauen, wo können Medien hierzulande aktiv drauf achten, wo können sie hinarbeiten, um diese propagandistische Vereinnahmung von Zuwanderung nicht mitzuspielen.
Ich finde, ein Aspekt ist auch noch wichtig, die Interessen dahinter, also diese große ökonomische und politische Power, die hinter Trollfarmen steckt und hinter dieser Verbreitung von Propaganda, dass es eben nicht nur so private Interessen sind. Und da finde ich es ein guter Ansatzpunkt auch für Medien zu sagen, wir gucken jetzt nicht nur auf den Einzelfall, sondern wir gucken auch, wer hat ein Interesse daraus, aus dem Einzelfall einen symbolischen Fall zu machen, der schon so quasi die Vorahnung ist bei einem Kriminalfall oder sowas, was uns allen blüht. Und nochmal drauf zu gucken, dass wir eben Feinde der offenen Gesellschaft haben, die auch oft staatliche Feinde sind. Russland, aber es gibt ja auch noch andere im islamistischen Bereich und so weiter, die wirklich eine Menge Geld da reinstecken, Propaganda zu betreiben. Und ich glaube, das darüber aufzuklären, das lohnt sich.
Was sich auch lohnt in meinen Augen, ist an diesen Stellen ganz, ganz sauberen Journalismus zu machen. Natürlich kann man über Kriminalität und Einwanderung sprechen, aber ich muss es einordnen, wo wir da unterwegs sind, was die Zahlen auf der einen Seite sind und wie groß das Phänomen ist. Und wenn ich das aber unterlasse oder so ein bisschen schludern lasse und so ein Eindruck entsteht, das ist ein ultimativ riesiges Problem und Thema, dann bin ich als Medium schon eigentlich zu kurz gesprungen. Und ich habe ja früher zu Integration und Migration auch als Journalist gearbeitet und wir haben über Zwangsehe und was auch immer über alles berichtet, aber auch gesagt, so, das ist die Größe des Phänomens und das ist, glaube ich, total wichtig. Und mehr als redlich sein kann man an der Stelle ja nicht unbedingt verlangen dann wieder von Medien. Es darf ja gerade nicht Volkserziehungseinrichtung sein und in diese Falle darf man auf der anderen Seite dann auch nicht tappen. Aber ganz sauberen Journalismus, der klar macht, wie groß ist das Phänomen, was passiert da und der auch klar macht, dieses Thema versuchen bestimmte Kreise größer zu machen, als es ist, weil... Und wenn die Medien das gut machen und sauber machen, dann ist das schon mal was wert.
Es geht also wie immer um das Thema Verhältnismäßigkeit. Wen widmen sich Medien? Wie berichten sie? In welcher Balancierung? Unter welchen Nachrichtenwerten? Und auch unter einer sehr selbstkritischen Prüfung, was ist eigentlich in der heutigen Zeit ein Nachrichtenwert und was vielleicht nicht mehr? Wir haben gesprochen mit Biran Bingül, Journalist und Kommunikationsexperte. Es war uns eine Freude, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Ja, Nils, ich habe jetzt irgendwie sehr viele Gedanken mitgenommen. Was ich auf jeden Fall gerne noch reinbringen möchte, ist ein unglaublich guter Text, den ich gefunden habe, in dem mit Blick auf die Historie beschrieben wird, wie Medien, also auch klassische Medien, so eine Art Scharnier bilden zu propagandistischem Gedankengut und propagandistischen Strategien. Der Text findet sich in der aus Politik und Zeitgeschichte, kurz APUZ, und hat den Titel Medien und Propaganda 1933 von Niklas Venema, packen wir wie immer in die Shownotes. Und das behandelt wirklich ganz zentral die Frage, welche Rolle die etablierten und auch damit die neueren Medien beim Aufstieg des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik wirklich gespielt haben. Und da finden sich so viele, ich will nicht sagen parallel, weil man kann es ja nicht immer vergleichen, aber trotzdem finden sich gewisse, ich sag mal, Verantwortungsdefizite bei den Medien wieder, aus denen wir sehr viel lernen können. Also wir sehen, es ist relevant, dass sich wirklich Qualitätsmedien nochmal explizit mit dieser Thematik auseinandersetzen, beschäftigen, den Eisberg letzten Endes sichtbar machen und sich nicht oben aufhalten, sondern verstehen, welche Strategien da letzten Endes genutzt werden, wie sie selbst mit sozusagen agitiert werden und selbst benutzt werden für Propaganda. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir alle deutlich mehr darüber sprechen.
Herzlichen Dank. Das schaue ich mir an, ein sehr guter Hinweis. Ja, und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.